Eine coole Sache an Secondhand ist natürlich auch, dass häufig ist es ja bisher leider noch so, dass die nachhaltigere oder fairere Produktalternative häufig die teurere ist. Und im Bereich Secondhand ist es ja wirklich so, dass dann die nachhaltigere Variante auch günstiger ist. Und ich denke, das verleiht so diesem Bereich Secondhand einfach so eine gewisse Leichtigkeit und Freude, die vielleicht andere Bereiche leider noch nicht genießen können.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten, UnternehmerInnen oder auch Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrung, mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich durch Gespräche inspirieren und motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag effektiv mit einzubinden und zu berücksichtigen. Wenn du neu dabei sein solltest, dann empfehle ich dir auch, in die vorherigen Folgen einmal reinzuhören. Da ist bestimmt was Interessantes für dich dabei. Der Secondhand-Markt boomt auf jeden Fall und der Secondhand-September steht ebenfalls vor der Tür. Ein guter Grund, sich mit Lennart Wittstock zu unterhalten, der die Software Circlehand für Secondhand-Geschäfte sowohl stationär als auch online entwickelt hat. Natürlich stöbert man gerne in Secondhand-Shops rum oder gibt etwas zum Verkauf ab, was man nicht mehr nutzen kann. Aber dass dahinter teilweise ein unglaublicher Verwaltungsaufwand steckt, daran denkt man gar nicht. Mit Circlehand werden unterschiedliche Geschäftsprozesse vereinfacht, um es sowohl LadenbesitzerInnen als auch KonsumentInnen so einfach wie möglich zu machen. Was mit einer kleinen Idee für ein paar Freunde anfing, ist mittlerweile zu einer sehr hilfreichen und anwenderfreundlichen Software herangewachsen und bereits in vielen Ländern vertreten. Lass dir von Lennart in dieser Folge erklären, wie die Software funktioniert und was Circlehand noch so alles in der Planung hat. Viel Spaß damit!
Hallo Lennart, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit heute Morgen schon genommen hast.
Hallo Sabine, freut mich sehr, hier zu sein.
Genau, und dann fangen wir auch gleich einmal mit der Vorstellungsrunde wieder an. Du stellst dich einmal vor, wer du bist und was du so machst.
Hi, ja, ich bin Lennart und bin Mitgründer von Circlehand und wir bieten eine Software, ein Warenwirtschaftssystem für Secondhand-Läden an, was speziell auf deren Bedürfnisse ausgerichtet ist und denen im täglichen Verwalten von Kleidung und Kunden sehr viel Zeit spart.
Okay, hört sich schon mal sehr technisch an, da kommen wir nachher dann nochmal zu. Aber wie seid ihr dazu gekommen? Seid ihr so Secondhand-Liebhaber auch oder wie ist es dazu gekommen, dass ihr so eine Software dafür entwickelt habt?
Also das Ganze ist so gekommen, dass ein Freund von mir oder Freunde von mir haben in einen Secondhand-Laden eröffnet und ich fand das super cool von denen. Ich fand das auch sehr mutig, diesen Schritt zu wagen, zu sagen, man öffnet einen Laden, weil das kommt ja auch mit vielen verpflichtenden Kosten dann, Fixkosten und so. Und ich bin sehr begeistert für Nachhaltigkeit und da ist natürlich Secondhand auch ein großes Thema. Und das fand ich einfach extrem cool von denen und dachte mir, ich will euch da irgendwie bei unterstützen. Und da ich so einen Hintergrund in Videos und sowas hatte, hatte ich dann für die da ein bisschen was so mediamäßig gemacht und habe dann aber auch gesehen, dass sie diesen Kommissionshandel betreiben, den ich auch vorher gar nicht kannte. Das kann ich vielleicht an der Stelle mal kurz erklären. Also
gute Idee, genau.
Ja, also Kommission bedeutet quasi, dass du und ich könnten jetzt in diesen Laden gehen und unsere Kleidung dem Laden geben und der Laden nimmt die dann auf. Das, was er meint, was sich gut verkauft, vielleicht wird noch ein bisschen was abgelehnt, aber dann wird die Kleidung aufgenommen, in den Laden gehängt, präsentiert und was von allem, was sich dann verkauft, würden wir dann quasi was abbekommen. Also das ist dann vom Ladenkonzept abhängig, bisschen unterschiedlich, aber in der Regel sowas zwischen 30 und 50% vom Umsatz würden wir als sogenannte Komitenten dann erhalten. Und dieses Prinzip Kommission ist jetzt auch gar nichts Neues. Das gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange, viele Jahrzehnte wahrscheinlich und auch überall auf der Welt. Also in dem Sinne jetzt keine große Innovation, sondern eher ein altbewährtes System. Und das habe ich halt, kannte ich halt vorher nicht, habe das bei denen gesehen und dachte, hey, das ist voll cool, weil dann kann man auch irgendwie halt so lokal seine Sachen da irgendwie verkaufen und so. Und habe dann halt gesehen, dass die das Ganze aber halt mit Stift und Papier verwaltet haben und das so ein bisschen chaotisch geworden ist. Und dann habe ich so eine Software, mit der ich sehr gerne arbeite, die heißt Airtable. Das kann man sich so vorstellen wie so eine Mischung aus Excel und einer Datenbank. Habe ich für die was gebaut, womit sie das besser verwalten können und ihnen da einfach hilft, sowohl die Kundendaten, also die halt die Kleidung dahin bringen und auch die Kleidung zu verwalten und da immer den Überblick zu behalten, welche Kleidung gehört jetzt wem, welche davon ist verkauft, wie viel Geld steht deswegen wem zu, wie viel von dem Geld habe ich schon ausgezahlt, wie sind die Zahlungsdaten von der Person, dass man da einfach diese komplette Übersicht und die ganzen Prozesse gut mit abwickeln kann. Und dieser Laden hatte auch einen Online-Shop und habe denen dann halt damit dann geholfen, diese Daten, die man ja sowieso schon hinterlegt hatte, jetzt Marke, Größe und sowas, dann auch direkt mit dem Online-Shop zu verbinden, sodass man da nicht dieselben Informationen nochmal angeben muss. Und dieses Airtable-Template, diese Vorlage dieser Tabelle, habe ich dann online geteilt, kostenlos. Und ja, habe das quasi einfach mal so ins Blaue geschickt. Und ich bin dann auch in Frankfurt rumgegangen und hatte das noch ein paar Läden gezeigt, ob die das vielleicht auch benutzen wollen. Da war der Anklang nicht so groß, deshalb dachte ich, na gut, dann ist es vielleicht doch nichts. Vielleicht war das jetzt sehr spezifisch für die. Und dann habe ich mit meinem Studium angefangen. Und dann, das hat auch ein Jahr gedauert oder so, anderthalb Jahre später, war dann lustigerweise, und das war mir auch gar nicht bewusst, ich dachte, dieses Airtable-Template wäre nur sichtbar für Leute, die sowieso schon Airtable benutzen. Aber das war scheinbar so, dass, oder es ist scheinbar so, dass wenn man es googelt, kann man es auch finden. Und selbst wenn man noch nie was von Airtable gehört hat. Und aus irgendeinem Grund ist dieses Template dann bei Google hochgerutscht und war dann irgendwie auf Platz 1, wenn man Secondhand Clothing Software gegoogelt hat. Und dadurch haben mich dann Leute, das war dann innerhalb von einem Monat, hatte ich irgendwie 4 E-Mails bekommen aus 4 verschiedenen Ländern von Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe das irgendwie gefunden, ich finde das spannend. Und dann dachte ich mir, da ist ja vielleicht doch was dran. Und dann habe ich halt von da an mehr Zeit damit verbracht, das Ganze auszuarbeiten, noch zu verbessern, habe dann so Video-Tutorials auf YouTube geladen, um das Ganze ein bisschen zu erklären, wie richtet man das ein und so. Und ja, dann im nächsten Schritt habe ich das Ganze dann quasi so ein bisschen zu einem Produkt gemacht, dass man sich's nicht mehr selber quasi installieren musste, sondern und auch nicht eine Lizenz brauchte für 3 verschiedene Softwares, die ich da so zusammen gebastelt habe quasi, sondern dass man nur noch einen Account hatte. Und ich das quasi dann im Hintergrund so ja, abgewickelt habe. Und ja, so ist es dazu gekommen.
Ja, spannende Reise irgendwie, ne? Eigentlich hattest du schon gedacht, okay, doch keiner Interesse dran und dann durch einen Zufall ist es dann doch irgendwie an den Markt gekommen. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass man da wirklich auch im Secondhändlern richtig viele Adressen oder Daten einfach auch hat. Also anders gleich wie in einem kleinen Multi-Brand-Store, wo man dann halt vielleicht 5 Marken hat, von denen man dann die Kollektionen verkauft. So hast du ja super viele Kunden, Kundinnen, die einfach kommen und vielleicht ein, zwei Teile loswerden wollen oder manche 20 und dieses dann halt auch immer, die Garantie ist ja auch immer gar nicht da, dass die Teile verkauft werden. Da muss es ja auch wieder irgendwie abgewickelt werden, dass das wieder an den Richtigen dann auch wieder zurückkommt. Also für den eigentlich Kommissionsware ist ja eigentlich, oder der Kommissionshandel ist ja für den Laden recht risikolos, auch so ein bisschen, weil sie haben ja die Möglichkeit, die Sachen wieder zurückzugeben für den Kunden. Für die Kundin kann es natürlich sein, dass sie ihre Sachen wieder zurückbekommt, weil es nicht verkauft wird, oder? Also wo siehst du da so ein bisschen so Vor- und Nachteile beim Kommissionshandel oder würdest du hast da jetzt ja auch so einen Einblick bekommen, das anders machen beim Secondhand-Laden, wenn du jetzt eine eröffnen würdest?
Also, ich sag mal, die Vor- und Nachteile von Kommissionshandel sind für den Laden die, dass der Laden, wie du gesagt hast, erstmal kein Risiko hat oder zumindest kein finanzielles Risiko. Der Laden hat natürlich dennoch ein Risiko, weil der Laden sich natürlich Zeit nehmen muss, um so ein Kleidungsstück anzulegen, um sich Zeit zu nehmen für die Kunden, und hat natürlich im stationären Handel auch eine begrenzte Fläche, wo Kleidung ausgestellt werden kann. Das heißt, da muss man als Laden natürlich schon schauen, welche Sachen nehme ich an und welche nicht. Aber wie du gesagt hast, man hat erstmal kein finanzielles Risiko und auch erstmal kein finanzielles Investment. Also man hat eine sehr gute Liquidität, weil man ja quasi die Kleidung erst bezahlt, nachdem man schon das Geld dafür bekommen hat. Und deshalb ist dieses Kommissionsprinzip auch für Leute, die gerade ihren Laden eröffnen, sehr spannend, weil da hat man ja sowieso gerade schon relativ viele Kosten so. Und wenn man dann zumindest auch die Kosten für das Inventar nicht direkt hat, kann das schon sehr attraktiv sein. Und für die Leute, die die Kleidung beim Laden abgeben, ist es natürlich sehr entspannt, weil vor allem, wenn es um halt viele Teile geht, also zum Beispiel, wir haben auch einige Läden bei uns als Kunden, die Kinder Secondhand machen. Und da ist es so, dass dann teilweise die Eltern dann irgendwie 50 oder teilweise sogar über 100 Kleidungsstücke dann bei dem Laden abgeben. Und das ist natürlich viel bequemer, da 100 Kleidungsstücke abzugeben, selbst wenn sich vielleicht nur 70 oder 80 davon verkaufen, als wenn ich irgendwie jetzt anfange, bei Vinted irgendwie 100 Teile hochzuladen und dann
Ja,
100
auf jeden
Pakete
Fall.
versenden muss. Und ja, für viele ist es tatsächlich auch so, dass sie, also da kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen, aber es geht ja bei Kleidung auch vielen darum, dass sie, dass es ihnen dann vielleicht so ein bisschen, dass sie es schade finden einfach, dass sie vielleicht die Kleidung jetzt nicht mehr anziehen und sich dann irgendwie wünschen, dass es doch noch genutzt wird. Und deshalb ist es auch bei vielen so, dass sie dann dem Laden sagen, hey, ich gebe dir das, alles, was sich verkauft, super. Und was sich nicht verkauft, ist mir auch egal. Kannst du dann gerne spenden oder sonst was damit machen. Da geht es den Leuten dann eher darum, dass es irgendwie nochmal in den Kreislauf kommt. Und ja, ich persönlich nutze auch, also ich nutze auch die Services unserer Kunden, weil ich es halt auch einfach entspannter finde, dann einfach da alles, was sich irgendwie angesammelt hat, einfach abzugeben und gut ist. Anstatt dass man dann, dass ich da dann irgendwie Fotos machen muss und Pakete versenden muss und
Ja, das ist schon bequemer, ne? Also das höre ich halt auch immer wieder. Viele sagen dann auch irgendwie so, ach ja, Vinted, ja, ganz gerne, aber ach Gott, man hat dann keine Zeit, man hat keine Lust, irgendwie die Fotos zu machen, die Beschreibung zu machen, die einzelnen Abwinklungen zu machen. Deswegen ist es schön, wenn man das im Gesamtpaket dann einfach irgendwo abgeben kann. Und kann man denn auch mit der Software, also okay, Daten verwalten, aber kann man damit auch irgendwelche Analysen dann fahren, dass die Läden dann vielleicht auch sehen können, ah, okay, bei uns laufen jetzt wirklich am besten die Damenartikel oder Kinderartikel, oder also kann man das auch nur für andere Funktionen nutzen, um halt auch sein Geschäft oder ein Business Model irgendwie weiterzuentwickeln?
Ja, also es geht auf jeden Fall über die Verwaltung hinaus. Es ist auch so, dass man mit Circlehand haben wir auch zum Beispiel circa die Hälfte der Läden, mit denen wir arbeiten, hat auch einen Online-Handel. Also ich glaube 90% oder noch mehr unserer Kunden und Kundinnen haben auf jeden Fall einen stationären Handel und ein großer Teil davon hat halt auch einen Online-Handel. Und wie besprochen, ist es halt mit der Software sehr einfach, dann nachdem man die Kleidung angelegt hat, diese dann direkt auch auf den Online-Shop zu bringen. Da muss man natürlich nochmal schauen wegen Fotos, weil wenn man jetzt ein Foto nur für sich selbst macht, ist natürlich, also zum Wiederfinden der Kleidung oder so, dann ist es natürlich nicht so wichtig, wie es aussieht. Wenn man es online verkaufen will, muss es schon dann besser aussehen von den Fotos her und der Menge der Fotos. Aber grundsätzlich kann man das eigentlich dann direkt über Circlehand alles abwickeln. Und da haben wir natürlich auch geschaut, dass die Oberfläche so gestaltet ist, dass man halt Kleidung möglichst schnell und einfach anlegen kann, weil als Secondhand-Laden hat man ja nur Einzelstücke. Das heißt, jedes Anlegen von Kleidung ist, ja, muss einfach möglichst schnell gehen, damit dann die Rechnung auch noch aufgeht. Und wir haben halt auch Läden, die jeden Tag 100 Kleidungsstücke anlegen. Und da zählt dann natürlich irgendwie jede Sekunde, die man dann nochmal sparen kann. Und da haben wir uns natürlich auch alle möglichen Tricks überlegt, wie kann man da noch eine Sekunde und da noch einen Klick sparen und so, haben auch eine KI-Fotoerkennung mit eingearbeitet, damit es auch in vielen Fällen ausreicht, ein Foto zu machen, um schon mal zu wissen, welche Marke, welche Kategorie, welche Farbe ist das. Und auch unterstützen wir bei der Preisfindung, weil das ist natürlich auch ein schwieriges Thema. dass wenn man den Preis zu hoch ansetzt, dann verkauft sich's nicht. Wenn man zu niedrig ansetzt, dann verdient man gegebenenfalls nicht genug. Und da ist es auch meistens so, dass die Gründer quasi oder die Menschen, die den Laden eröffnet haben, haben da über die Jahre so eine sehr große Erfahrung gesammelt, wie man am besten die Preisgestaltung macht. Aber denen fällt es dann natürlich schwer, Mitarbeitende einzuarbeiten oder die an diese Aufgabe ranzulassen, weil die sich dann natürlich Sorgen machen, ah, wissen die jetzt, wie man das richtig bepreist? Und wenn die das jetzt nicht gut machen, dann ja, verkauft sich's nicht. Und da unterstützen wir halt auch bei der Preisfindung.
Okay, ja, wirklich so ein Rundumpaket, ne? Also du hast jetzt ja schon einige weitere Prozesse oder sag ich mal, Anwendungen genannt, die das Tool mit abdeckt. Hast du dann noch irgendwelche anderen Geschäftsprozesse, wo du sagst, okay, das wäre ist auch noch wichtig zu berücksichtigen oder was ihr berücksichtigt habt für die Software, was sich jetzt vielleicht auch so im Laufe der Zeit so entwickelt hat?
Ja, also grundsätzlich ist schon so unsere Philosophie, dass wir versuchen, das Produkt so einfach wie möglich zu halten, weil es geht ja darum, dass man im Endeffekt das Leben eines Ladenbetreibers oder einer Ladenbetreiberin vereinfachen möchte. Deshalb wollen wir jetzt nicht, dass man irgendwie die Software aufmacht und gar keinen Überblick mehr hat, was jetzt Sache ist. Und es sollen ja auch Mitarbeitende damit arbeiten können, damit nämlich die Leute, die einen Laden eröffnen, sich da jetzt nicht in ihrer Rolle gefangen fühlen, sondern das auch irgendwie gut abgeben können, was sie aktuell häufig nicht können, wenn sie da irgendwie mit Excel oder Stift und Papier arbeiten, weil sie dann Sorge haben, dass die Mitarbeitenden das System vielleicht irgendwie kaputt machen oder so. Deshalb ist es schon wichtig, das so einfach wie möglich zu halten. Häufig sind wir dann aber darauf gestoßen, dass es manche Sachen dann tatsächlich von uns dann doch gemacht werden müssen, die wir jetzt nicht irgendwie sag ich mal, zum Beispiel jetzt beim Thema Online-Shop war es ganz klar, okay, Shopify ist so das, was alle benutzen. Und da war es klar, wir werden jetzt keinen eigenen Online-Shop-Builder oder sowas bauen, sondern da haben wir halt eine Anbindung an Shopify und somit können wir die Software dann da einfach lassen. Aber zum Beispiel beim Thema Barcode-Drucken oder sowas ist jetzt ein Thema, wo wir nicht unbedingt dran wollten, weil natürlich Drucken ist immer sowas, es ist immer kompliziert, da ist Hardware mit dran und so. Aber da war uns dann klar, wenn wir das nicht mit in die Software aufnehmen, dann ist es einfach so ein gewisser Bruch im Workflow. Du willst die Kleidung anlegen und du willst da die Etiketten drauf machen können mit den Barcodes drauf. Und das ist dann zum Beispiel so ein Geschäftsprozess, den wir dann hinzugenommen haben, um das da einfach zu vereinfachen. Und häufig kommen dann natürlich auch Anfragen von unseren Kunden und Kundinnen, die dann zum Beispiel sagen, hey, ich würde jetzt gerne allen meinen Komitenten gleichzeitig eine E-Mail schicken können. Das ist dann auch was, was wir mit aufgenommen haben. Und generell E-Mail-Kommunikation ist auch sehr viel mit drinne. Also man kann mit der Software zum Beispiel die Leute darüber informieren, wenn sich was verkauft hat. Also bei jedem Verkauf einer Kleidung kannst du dann eine E-Mail bekommen, wo dann drinne steht, hallo Sabine, dein Kleidungsstück Jeans hat sich gerade verkauft und du hast 12 € verdient. Jetzt ist dein aktueller Stand bei 50 €. Und ja, das sind so Bereiche, die wir dann alle mit aufgenommen haben mit der Zeit. Und das kommt auch sehr gut an mit den E-Mails, weil
Ja,
ich die
glaube ich. Also
Leute immer, ja.
alles, glaube ich, was so ein bisschen automatisiert ist,
Ja.
hilft ja auf jeden Fall den Unternehmen. Was für Kunden oder Kundinnen habt ihr jetzt? Eher so kleinere Secondhand-Läden oder seid ihr auch schon bei den größeren Ketten irgendwie so ein bisschen mit dabei? Oder was habt ihr da so im Portfolio?
Ja, also insgesamt ist es sehr divers, also sowohl geografisch als auch von der Art und Weise, wie die Secondhand-Läden operieren. Also es gibt da verschiedene Kategorien. Es gibt so das ganz Klassische, was man sich vielleicht so, wenn man jetzt an Secondhand denkt, als erstes im Kopf hat. Also einfach so, ja, so im mittleren Preissegment, irgendwie coole Farben, einfach Sachkleidung, die irgendwie Spaß macht, die man so kennt. Da haben wir einige Läden, die das benutzen. Teilweise haben wir Läden, die, also die meisten machen komplett Kommission, dass alle Kleidungsstücke auf Kommission sind. Wir haben aber auch Läden, die alles auf Ankauf machen, aber halt von privat direkt ankaufen. Das kann man mit der Software auch abbilden. Wir haben Läden, die einen Teil ihrer Ware aus Kommission beziehen und einen anderen Teil aus dem Großhandel. Wir haben Kinder-Secondhand-Läden, wir haben auch im Luxusbereich Läden, die da irgendwelche Luxustaschen oder sowas verkaufen. Und wir haben Läden aus ganz Deutschland, aus der Schweiz, aus den Niederlanden, aber vereinzelt auch Läden aus USA, Kanada, Südafrika ist jetzt kürzlich Einladen
Okay.
dazugekommen. Und ja, insgesamt sind jetzt, glaube ich, bald 10 Länder, in denen wir vertreten sind. Also das ja, ist so ein bisschen verrückt, das hätte ich auch am Anfang nicht so gedacht. Wir bedienen da halt in gewisser Weise so eine Nische. Und durch so ein paar Features, die wir halt anbieten, die andere nicht haben, wie zum Beispiel diese Anbindung an Shopify, kommen dann teilweise irgendwelche Läden aus, ja, wie gesagt, Südafrika oder so, dann auf einen zu, die dann gesagt haben, okay, genau das suchen wir jetzt. Und ja, von daher ist es wirklich sehr divers aufgestellt, aber du hattest ja auch gefragt mit den Ketten und so, was aber eine Gemeinschaft, ja, eine, wie sagt man, Gemeinschaftlichkeit zwischen den Läden ist, dass es tendenziell alles Einzelläden sind. Also es sind meistens größtenteils halt einfach Betriebe, die von einer Person geleitet werden, die dann vielleicht eine Aushilfe haben oder vielleicht irgendwie von 2 Leuten oder so. Aber es sind jetzt keine großen Unternehmen, würde ich sagen, sondern eher halt kleinere Betriebe. Und wir haben auch ein paar Läden jetzt dabei, die mehrere Standorte haben. Aber in der Regel ist es wirklich eigentlich so Einzelunternehmer, Einzelunternehmerinnen, die dann ihren Laden betreiben. Und da kann ich auch gerne nochmal was zu sagen zu dem generellen Secondhand-Markt und wie man den vielleicht sich so vorstellen kann. Weil so die großen Ketten, wenn man jetzt zum Beispiel so an Resales oder Humana oder sowas denkt, die haben eigentlich auch, also die bieten so diesen, als Kunde kann man jetzt irgendwie Kleidung verkaufen oder sowas, bieten die gar nicht an, weil das halt vom Prozess her und vom Handling her halt recht intensiv ist und die eher daran interessiert sind, möglichst einfache Prozesse zu haben. Und bei denen ist es halt so, dass sie ihre eigenen Sortieranlagen haben und ihre Ware halt auch über so Spendencontainer und aus dem Großhandel beziehen. Und deshalb ist es für die jetzt nicht so interessant, da eine direkte Kundenbeziehung aufzubauen und da irgendwie die Kleidung herzubekommen, weil die einfach in einem ganz anderen, ja, in einer ganz anderen Logik unterwegs sind, wo es halt eher darum geht, irgendwie viel Volumen kostengünstig oder kostenlos zu bekommen, das zu sortieren und dann über die ganzen Läden zu verkaufen. Und genauso ist es auch, also die anderen größten Ketten, die es so in Deutschland gibt, sind dann in der Regel eigentlich auch wohltätige Organisationen, die wiederum ja auch ihre Kleidung kostenlos bekommen. Also zum Beispiel Oxfam oder das Deutsche Rote Kreuz, die kriegen natürlich ihre Kleidung gespendet und dementsprechend haben die da jetzt nicht so das Bedürfnis, irgendwie zu wissen, welche Kleidung gehört jetzt zu welchem Spender oder welcher Spenderin. Das ist ja für die jetzt nicht so relevant. Und also da könnte man sich quasi so die verschiedenen Segmente so vorstellen. Es gibt so diesen ja, wohltätigen Bereich, Non-Profit-Bereich, die halt die Sachen gespendet bekommen. Dann gibt es so eigentlich nur 2 große Unternehmen, die wirklich ihre eigenen Sortierbetriebe und sowas haben. Und dann gibt es vielleicht so diesen Bereich Vintage, der ja auch in den letzten Jahren sehr groß geworden ist, wo es dann ja um diese Y2K-Kleidung und sowas geht. Und bei denen ist es eigentlich größtenteils so, dass sie ihre Ware auch, also die kaufen ihre Ware, die kriegen die jetzt nicht gespendet, aber die kaufen die auch vom Großhandel, teilweise auch von Sortierern aus der ganzen Welt. Also ich glaube, ein großer Sortier, so Hotspot ist in Pakistan, wenn ich mich nicht täusche, und Bangladesch.
Okay, gut, da habe ich jetzt gar keine Informationen drüber, aber
Ja, aber da,
können wir
also
auch
das
nochmal
ist
recherchieren.
Sehr interessant, dass da dieser Secondhand-Bereich wirklich sehr global geworden ist, also dass da wirklich einen globalen Handel gibt, wie die Secondhand-Ware fließt. Das wird auch teilweise dann ein bisschen kritisiert von manchen, dass sie sagen, ja, wenn die Secondhand-Ware jetzt hier um die ganze Welt reist, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so nachhaltig. Ich finde dieses Argument, ich würde da aber diese Vintage-Händler so ein bisschen verteidigen und sagen, dass klar, es ist besser, wenn die Kleidung lokal gehandelt wird und lokal bleibt. Aber im Endeffekt ist es mir immer noch lieber, jemand kauft ein Secondhand-Kleidungsstück, was um die Welt gereist ist, als ein Neuware-Kleidungsstück, was um die Welt gereist ist, weil Wir wissen ja auch, dass wenn man jetzt Sachen von H&M kommt, dass sie dann nicht in Schweden, wo H&M herkommt, produziert worden sind.
Stimmt.
Ja, von daher finde ich dieses Argument nicht ganz so stark und ich persönlich freue mich eigentlich über jeden Secondhand-Laden, wie egal, wie der da irgendwie seine Ware bezieht, auch wenn
Aber
die
das
vielleicht
war
von weiter
jetzt,
weg kommt.
ja, aber das war jetzt auch nochmal eine gute Erklärung, Lennart, dass du nochmal gesagt hast, okay, es ist nicht nur Kommissionsware, ja, die beim Secondhändler ankommt, sondern es gibt unterschiedliche Quellen, wo Secondhand-Ware herkommen kann. Und das ist ja wirklich auch in den letzten Jahren, das ist ja wirklich extrem geboomt, auch mit Secondhand-Shops. Einfach. Deswegen, ich glaube, weil du auch vorhin sagtest, okay, damit eurer Software halt, glaube ich, habt ihr jetzt auch einfach so eine Nische gefunden, weil da hat keiner irgendwie dann den Moment auch nachgedacht. Und es ist, glaube ich, auch so schnell jetzt gewachsen, der Secondhand-Laden, dass keiner da irgendwie auch dran gedacht hat, ach Mensch, vielleicht können wir das ja auch noch irgendwie ein bisschen schlauer lösen von der Verwaltung her. Und das glaube ich auch, dass ihr da echt einen ganz guten ja, Nerv getroffen habt damit einfach, um das zu vereinfachen. Würdest du denn sagen, dass es irgendwie eine bestimmte Zielgruppe auch für Secondhand-Bekleidung gibt? Oder machst du da die Erfahrung oder vielleicht durch eure Analysen auch, dass es wirklich sehr großflächig auch ja, das Publikum abdeckt?
Also wir haben ja dadurch, dass unsere Kundengruppe sind ja die Läden und nicht die Leute, die die Kleidung kaufen. Daher haben wir leider mit den Leuten, auch wenn wir irgendwie über unsere Server E-Mails an die schicken und so, haben wir jetzt gar nicht so direkt so einen Kontakt zu denen und kann, also ich freue mich immer, wenn ich im Laden bin bei unseren Kunden oder Neukunden oder so und das Ganze dann live mitbekomme. Aber wir haben jetzt gar nicht so direkt den Bezug zu den Endkunden, die dann die Kleidung kaufen. Das, was ich aber dazu sagen kann, ist, wenn man sich jetzt so die Studien, die es dazu gibt, anschaut, sieht man, dass es generell die Akzeptanz halt gestiegen ist und das eigentlich in jeder Altersgruppe und ja, Persona. Und man sieht aber natürlich, dass besonders die jüngere Generation mit auch diesem Vintage-Trend da nochmal ein bisschen mehr das annimmt als vielleicht andere Gruppen, Personengruppen. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es durch die Bank wächst und das sieht man ja zum Beispiel auch an den Zahlen, dass der Umsatz der Secondhand-Kleidungsbranche stetig wächst und auch der Marktanteil, also der prozentuale Anteil von wie viel Klamotten Secondhand gekauft werden versus neu, der wächst auch kontinuierlich und wird auch von verschiedenen Organisationen, die da irgendwie Forschung zu betrieben haben, vorhergesagt, dass es weiter so gehen soll und das
Okay.
eigentlich auch quer durch die Bank.
Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Ja, das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen, ob du da auch irgendwelche Tendenzen hast, wie das so zukünftig mit Secondhand-Läden aussieht, ob das wirklich nur so ein Boom war und das irgendwann wieder abflaut oder ob das wohl vielleicht doch dann stetig wächst, weil, ja, ich nehme mal meine Antwort kurz vorweg. Genau, weil ich glaube schon, dass es auch einfach weiter wächst, weil, genau, wir haben ja einfach so viele Textilien und also ich weiß es halt in Hamburg zum Beispiel auch, da meine ich eigentlich, sind die ganzen Container abgebaut worden, irgendwann mal, wo man Altkleider rein, stecken kann, weil die Qualitäten da so schlecht waren, die da drin waren, weil man damit dann wirklich nichts mehr anfangen konnte. Und deswegen ist man dann eigentlich auch so ein bisschen, ja, froh, dass man dann halt, wenn man nicht Kleidertauschpartys macht oder sonst mit Freunden, Freundinnen tauscht, dass man sie dann halt noch irgendwie sinnvoll irgendwie abgeben kann. Und deswegen glaube ich, wird das auch immer präsent sein, dass man leider dann doch irgendwas immer hat, wo man sagt, ach nee, doch Fehlkauf leider, was natürlich auch nicht sein soll oder ja, gefällt einem jetzt doch nicht mehr oder dass man das dann halt jemand anderem dann sozusagen übergeben kann. Und dafür sind Secondhand-Läden ja auch wirklich eine gute Quelle einfach.
Ja, also generell würde ich das so sehen, dass ich davon ausgehe, dass dieser Trend weitergeht, so wie er sich jetzt entwickelt, das auch übereinstimmt mit, wie gesagt, diesen Reports und Studien, die es dazu gibt. Und ich denke, was sich halt geändert hat, ist halt die Akzeptanz einfach von Secondhand, dass es ja früher vielleicht schon eher sowas war, was man vielleicht eher verschweigen würde, oder wo Secondhand halt so ein bisschen diesen Charakter noch hatte von irgendwie Wühltisch und Resterampe oder so. Und heutzutage ist es ja schon eher so, dass man Secondhand vielleicht eher mit so einem als mit Stolz dann irgendwie präsentiert und irgendwie sagt, ja, das habe ich Secondhand gefunden, um irgendwie, ja, einerseits, weil man sich natürlich freut, weil es Secondhand natürlich vielleicht einfacher ist, dann das coole Kleidungsstück, ein bisschen schwieriger ist, das coole Kleidungsstück dann in der genau der Größe und sowas zu finden. Da ist es dann natürlich vielleicht auch so ein gewisser Stolz dann, dass man das irgendwie da gefunden hat. Und natürlich, dass es halt nachhaltiger ist und ja, dass
Und
man das.
individueller
Ja.
halt auch meistens, ne? Das ist ja auch mal noch so was ganz schöne
Ja.
Nebenaspekt noch davon, anstatt
Ja.
sich ja irgendwas zu kaufen, was dann 10 andere auch noch irgendwie auf der Straße tragen, ist das ja
Ja.
auch irgendwie
Ja, und ich denke,
was Wertes.
eine coole Sache an Secondhand ist natürlich auch, dass häufig ist es ja bisher leider noch so, dass die nachhaltigere oder fairere Produktalternative häufig die teurere ist. Und im Bereich Secondhand ist es ja wirklich so, dass dann die nachhaltigere Variante auch günstiger ist. Und ich denke, das verleiht so diesem Bereich Secondhand einfach so eine gewisse Leichtigkeit und Freude, die vielleicht andere Bereiche leider noch nicht genießen können. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt über Fair Fashion Neuware von Kleidung sprechen, ist es natürlich schon so, dass die Kleidung teurer ist, was ja vielleicht auch richtig ist und gut ist, aber natürlich das deshalb ein bisschen schwieriger macht, da so einen großen, ja, so viele Menschen dann mitnehmen zu können.
Ja, absolut, hast du recht. Und das ist eigentlich auch nochmal eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage noch, was du so generell zum nachhaltigen Konsum sagst oder wie du das empfindest. Du hast es vorhin auch schon gesagt, du bist auch ein großer Secondhand-Käufer. Hast du noch irgendwie andere Meinungen zum nachhaltigen Konsum, wo du sagst, wo du vielleicht auch jetzt mal Tipps geben könntest an die ZuhörerInnen, worauf man achten könnte oder was dir zum Beispiel wichtig ist irgendwie und findest du, dass man Nachhaltigkeit und Konsum eigentlich miteinander verbinden kann?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass ich das immer ein bisschen schwierig finde, wenn es irgendwo heißt, ja, kaufe jetzt dieses Produkt und rette die Welt oder so. Weil im Endeffekt, was man ja macht, ist quasi den Schaden zu begrenzen. Also man steigt von einem schädlicher, also von einem Konsum, der gewisse Umweltauswirkungen hat, zu einem Konsum, der weniger Umweltauswirkungen hat. Und das ist ja an sich dann der richtige Schritt. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, umso mehr ich jetzt von Produkt X kaufe, desto besser geht es der Umwelt. So ist es ja in den meisten oder fast allen Fällen ja nicht. Deshalb finde ich diese Botschaft immer so ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich ist es natürlich klar, dass wir alle Kleidung tragen wollen und dass man sich mit seiner Kleidung auch in gewisser Weise ausdrücken möchte und vielleicht sich auch ab und zu ein bisschen neu erfinden möchte. Und da ist, denke ich, dann schon Secondhand ein sehr guter Weg, um das zu tun. Und was uns einfach wichtig ist, in diesem Bereich Secondhand auch wieder verkaufen und so, geht es halt darum, auch Anreize dafür zu schaffen, sich halt hochqualitative Neuware, wenn man sie denn kauft, halt auch, ja, also beziehungsweise, worum es uns geht, ist auch, dass man halt Anreize dafür schafft, dass es sich lohnt, gute Kleidung zu kaufen und die auch zu pflegen und man dann auch wieder was dafür bekommt. Weil was man bei dem Secondhand-Laden, Handel halt schon sehr sieht, ist, dass wenn jetzt Leute Kleidung kaufen, die extrem niedrige Qualität hat, dann hat die auch einfach kein zweites Leben. Und deshalb finde ich diese Kleidung auch wieder zu verkaufen auch ein wichtiges Signal, weil die Secondhand-Läden, die zum Beispiel die Kleidung annehmen, die sind da auch sehr streng, weil die wissen, okay, was verkauft sich nicht. Und häufig treffen da auch manchmal so gewisse Realitäten aufeinander, sage ich mal, weil sich jetzt Leute irgendwie was bei H&M gekauft haben für 40 Euro und dann sagen sie, ja, aber ich hatte es doch nur zweimal an, können wir das denn jetzt nicht noch für 30 Euro verkaufen? Und der Laden sagt im Zweifelsfalle, nee, das nehme ich gar nicht an, weil das lohnt sich nicht für mich. Oder wenn sie es annehmen, sagen sie, ja, sorry, das kann ich jetzt vielleicht noch für 10 Euro verkaufen oder so. Und da ist, glaube ich, für viele dann auch so eine kleine Realisierung, dass wenn man halt nicht so gute Ware kauft, dann hat sie halt leider auch kein zweites Leben, was halt häufig schmerzhaft ist für die Leute, weil man sich dann auch irgendwie eingestehen muss, okay, ich habe das jetzt gekauft, das wurde hier produziert, ich habe es nur zweimal angezogen und es hat gegebenenfalls kein zweites Leben so. Und deshalb denke ich da, dass, weil, und das ist eine Sache, die man halt im Secondhand-Laden, wenn man es dann verkauft, halt mitbekommt. Wohingegen, wenn ich es einfach in die Altkleidertonne schmeiße, kann ich mir halt so meine Geschichte dazu erzählen und sagen, ah ja, das wird dann bestimmt noch ganz oft getragen und so. Und wie du gerade gesagt hast, die Altkleidercontainer machen da dicht, weil die sagen, die Leute schmeißen nur noch Müll hier rein. Und ja, deshalb finde ich halt bei dem nachhaltigen Konsum halt wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, wie soll es dann eigentlich mit diesem Kleidungsstück weitergehen und halt da darauf achtet, dass man erstmal halt irgendwie auf Qualität achtet, wenn man sich was anschafft und dann halt natürlich auch schaut, dass man es gut pflegt, damit es dann auch noch jemanden gibt, der es danach halt wieder haben möchte.
Eigentlich leistet dann ja wirklich auch ein Secondhändler so ein bisschen Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsschaffung dann, indem dann erklärt wird, okay, warum nehme ich jetzt dein Produkt nicht? Oder, ne, also unterschwellig ist da so ein bisschen auch noch sowas in der Art mit dabei und das finde ich eigentlich auch ganz hilfreich. Das finde ich ganz gut.
Ja, wobei das leider ein sehr, sehr, das ist ein gewisser Drahtseilakt, weil die Läden sind ja auch jetzt irgendwie ein bisschen verletzlich gegenüber der Stimmung der Leute. Also wenn du sie jetzt komplett irgendwie mit der Realität konfrontierst, dann und die da dann irgendwie total schlecht gelaunt aus deinem Laden rauslaufen, das will man ja auch nicht. Deshalb ist das irgendwie ein bisschen ja, für die Läden glaube ich nicht so einfach zu schauen, wie kann man einerseits klar machen, dass sich gewisse Sachen einfach nicht verkaufen und die Läden wissen es ja und die Läden sind ja auch mit diesem Kommissionsprinzip genauso daran interessiert, Sachen zu verkaufen, wie die Person, die die Kleidung vorbeibringt. Die wissen einfach nur, dass sich manche Sachen nicht verkaufen. Ist ja jetzt nicht, dass sie dem Kunden irgendwie was Böses wollen. Das ist ja das Schöne an diesem Kommissionsding, dass ja beide dieselben Anreiz haben. Die Kleidung soll für den möglichst besten Preis möglichst schnell verkauft werden wollen. Der Laden und die Person will ja genau dasselbe. Das ist ja auch das Schöne daran. Aber der Laden weiß halt, manche Sachen gehen nicht. Aber wenn der Laden jetzt sagt, hier, und deshalb ist es leider auch so, dass viele Läden, dass sie Kommission machen, so ein bisschen verstecken, weil wenn dann die Leute irgendwie mit zwei IKEA-Taschen vorbeikommen und sagen, ja, hier, das alles bitte, der Laden dann sagt, ja, okay, die drei Sachen würde ich nehmen, den Rest kannst du wieder mit nach Hause nehmen, sind die Leute halt auch einfach ein bisschen beleidigt dann irgendwie und das kann sich dann natürlich auch irgendwie negativ auf den Laden auswirken. Deshalb sind die Läden da auch teilweise ein bisschen vorsichtig, wie dick sie sich das jetzt an den Laden dran schreiben, dass man auch Kleidung vorbeibringen kann. Die schauen dann eher ein bisschen, okay, welche Leute, wem sage ich das und die Leute, die da auch Verständnis für haben und so.
Absolut, na klar, empathisch muss man das natürlich schon auf jeden Fall sein, aber es könnte eine Art sein, um eine kleine Botschaft halt auf jeden Fall zu vermitteln.
Ja, es gibt da auch, das wollte ich gerade noch, es gibt da auch so ein Konzept, das ist vor allem berühmt in Skandinavien, das heißt so oder wird häufig genannt Regalvermietung. Und das funktioniert so, dass man sich quasi im Laden ein Regal oder eine Stange oder so mieten kann. Und dann ist es einem komplett selbst überlassen, welche Kleidung man da aufhängt. Und zahlt dann quasi so eine Miete für dann 2 Wochen oder 4 Wochen oder so. Und kann dann selber entscheiden und auch selber die Ware bepreisen. Ist quasi wie so ein Flohmarkt, der aber quasi nicht zu einem Zeitpunkt, sondern halt über einen längeren Zeitpunkt stattfindet. Und das finde ich insofern spannend, weil dann ja quasi die Leute, die die Kleidung mitbringen, so ein bisschen selber in das unternehmerische Risiko mit aufgenommen werden, weil sie zahlen ja dann auch irgendwie erstmal, weiß ich nicht, 30 € oder so für 2 Wochen und denken vielleicht dann auch nochmal selber anders drüber nach, so, okay, was verkauft sich denn jetzt wirklich und welcher Preis ist realistisch und sowas. Und ja, das finde ich ganz spannend, dieses Konzept. Ich persönlich finde schon diese Full Service, ich gebe es einfach dem Laden und der macht alles für mich besser, als wenn ich das jetzt irgendwie selber bepreisen muss und sowas. Ich finde es da schon immer cool, wenn man Leute hat, die sich da auskennen und das für einen machen. Aber dieses mit der Regalvermietung, das ist irgendwie in Skandinavien ganz groß. Gibt da irgendwie hunderte Läden, die das machen und auch teilweise Ketten und sowas. Und da wurden wir in letzter Zeit auch regelmäßig darauf angesprochen, ob wir das nicht auch irgendwie anbieten könnten, weil es da normalerweise auch so ist, dass der Laden eine gewisse Kommission nimmt, halt ein bisschen niedriger, 20% oder so. Und ja, da haben wir jetzt auch schon die ersten Funktionalitäten in die Richtung entwickelt und einen Laden aus Wien, der das mit uns da macht. Und da wird vielleicht auch noch mehr hinzukommen. Und das könnte vielleicht auch eine Möglichkeit sein, da den Leuten nochmal mehr Verständnis dafür zu geben, welche Sachen dann wirklich auf dem Secondhand-Markt noch von Interesse sind und welche nicht.
Ja, spannend. Ja, so einen ähnlichen Laden haben wir in Hamburg tatsächlich auch. Der nennt sich, glaube ich, Fachladen oder so. Also die haben eher so kleine Fächer und es sind nicht nur Textilien, die dann dort angeboten werden, sondern viel, also Local-Produkte halt einfach auch. Und genau, da kannst du ja auch einen so ein Fach dann mieten und deine Produkte dann reinstellen. Und ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was man selber möchte. Möchte man es einfach haben oder möchte man vielleicht noch was dazulernen? Also
Ja.
welche Richtung man sich dann so ein bisschen entscheidet.
Ich glaube, für viele Leute ist das vielleicht auch so ein bisschen Ausleben von diesem Traum, mal einen eigenen
Ja.
Laden zu haben, dass man quasi der eigene Laden in Mini quasi.
Ja, genau. Stimmt. Und jetzt hast du schon fast die letzte Frage von mir schon so ein bisschen vorab genommen, aber ich frage sie einfach trotzdem nochmal, was du sonst noch so für euch jetzt, für euer Unternehmen, für die Software, für Pläne hast oder was du dir noch so für die Zukunft irgendwie vorstellen kannst. Du hast jetzt eben schon erzählt, wo ihr euch noch hin entwickeln wollt. Gibt es da noch irgendwelche anderen Sachen, die du jetzt doch gerne nochmal mitteilen möchtest?
Ja, also wir haben das Glück, dass auch viele Leute auf uns zukommen, bevor sie ihren Laden eröffnen und sagen, hey, ich will im September habe ich hier meine Ladenmiete, geht dann los und ich würde da gerne mit euch zusammen das machen und eure Software benutzen. Und das ist was uns immer sehr viel Spaß macht, wenn wir da irgendwie dabei sein können, wie dieser Markt wächst. Und das ist was ja, einfach cool ist, die Leute dazu begleiten und auch wenn mir das selber manchmal gar nicht so bewusst ist, dadurch, dass ich jetzt schon irgendwie mit hunderten Secondhand-Läden geredet habe, kann man dann tatsächlich auch ganz gut dann helfen, teilweise mit dem einen oder anderen Tipp. Und wir haben da auch einen Blog, wo wir einiges zu schreiben, um den Leuten zu helfen. Und ja, das ist eigentlich das, was uns am meisten freut, wenn wir daran, ja, dazu beitragen können, diesen Markt wachsen zu lassen und ihn auch zu professionalisieren. Und ja, da haben wir noch ganz viele Projekte, die wir uns vorstellen können. Also es hängt natürlich immer alles so ein bisschen davon ab, wie viele Läden wir gewinnen können und wie in welcher Dichte. Aber es wäre natürlich auch eine tolle Vision, wenn man es schaffen könnte, dass man in jeder Stadt oder zumindest in ein paar Städten so viele Läden hat, die unser System benutzen und so eng aneinander sind, dass es auch Sinn machen würde, sich an die Endkunden direkt zu richten und zu sagen, schau mal hier, hast du eine App und kannst jetzt hier deine Kleidung quasi reinladen und schauen, welcher Laden will die haben und wirst da irgendwie gematcht mit dem Laden oder so. Das sind Ideen oder auch, dass man schaut, okay, wie können wir die Läden noch besser im Online-Handel unterstützen. Also da ist es zum Beispiel so, dass Vinted auch jetzt Richtung gewerblichen Handel geht. Und da wäre es natürlich auch denkbar, dass man sagt, wir unterstützen unsere Bestandskunden dabei auch da zu verkaufen, wenn das für die Sinn macht und wenn das sich für sie lohnt. Aber es wäre natürlich auch denkbar, dass man sagt, wir unterstützen Leute dabei, für andere zu verkaufen. Also zum Beispiel, du hattest ja auch schon gesagt, dass viele Leute sagen, wollen eigentlich was auf Vinted verkaufen, aber kommen nicht so recht dazu. Und da ist so eine Idee, die mir schon länger durch den Kopf schwirrt, dass man sagt, ja, wieso gibt es denn nicht eigentlich in jeder Nachbarschaft einfach eine Person, die das quasi für alle dann macht? und quasi das von zu Hause aus macht, ohne jetzt eine große Ladenmiete zu haben und dann für die Leute in der Nachbarschaft die Sachen da online verkauft. Das sind alles so Ideen und Projekte, die wir im Kopf haben. Gibt es auch noch einige mehr Ideen, aber im Fokus steht halt immer, stehen halt immer zwei Sachen. Zum einen, wie kann man es für Leute, die Kleidung weiterverkaufen, also die Läden oder die Händler, die Arbeitsprozesse so einfach wie möglich machen. Die haben ja mit tausenden Einzelstücken zu tun, dass es da einfach möglichst wenig Kopfschmerzen gibt, sondern einfach Spaß macht, weil die haben ja eine tolle und wichtige Aufgabe, da die Sachen wieder in den Kreislauf zu bringen. Und für die wollen wir das Leben möglichst einfach machen und genauso auch für die Leute, die ihre Kleidung loswerden, dass es einfach möglichst niedrigschwellig und einfach ist, da seine Kleidung für einen möglichst guten Preis zu verkaufen, um damit dann wieder Anreize zu schaffen, auch beim Kauf von Neuware zu gucken, dass man gute Sachen kauft, die sich auch wieder verkaufen lassen.
Ja, super. Tolle Schlussworte nochmal, Lennart. Und vielleicht hört ja auch der ein oder andere Secondhand Shop die Folge und lässt sich dadurch inspirieren und kommt auf euch dann irgendwie zu. Ich werde natürlich auch eure Webseite verlinken in den Shownotes und vielleicht könnt ihr dadurch ja auch neue Kontakte knüpfen. Und ja, genau, und der September, der Secondhand September steht dann ja auch vor der Tür. Deswegen passen dann die Folge hier auch mit dazu. Und du hast ja auch jetzt noch eine Frage für mich vorbereitet, die du jetzt mir gerne stellen kannst.
Ja, und zwar es ist eine Frage, zu der ich jetzt selber auch nicht so eine ganz klare Meinung habe, aber ich habe schon häufiger mal von Freundinnen oder auch im Internet irgendwie Leute gehört, die gesagt haben, wir brauchen eigentlich gar keine neue Kleidung produzieren, wo ich so ein bisschen meine Zweifel dran habe, weil ich denke mir, wenn man oben nichts mehr reinfüllt, aber unten ja trotzdem ab und zu Kleidung halt rausfällt, weil sie einfach nicht mehr tragbar ist, dann ist das Ding ja irgendwann leer, quasi so gesehen. Die Frage wäre dann nur, wann, aus meiner Sicht, aber vielleicht hast du ja auch eine andere Perspektive drauf. Also, was meinst du, wie viel Neuproduktion brauchen wir überhaupt?
Also, ich habe da auch so zwei Meinungen irgendwie, genau. Auf der einen Seite, genau, wir haben so viele Textilien, dass wir, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre eigentlich damit leben könnten noch. Also, die sind verfügbar. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein wirtschaftlicher Zweig einfach. Also, wenn wir jetzt sagen würden, wir produzieren gar nichts mehr, gehen dadurch natürlich auch ganz, ganz viele Arbeitsplätze einfach verloren. Also, von daher, das muss man sich dann halt auch, finde ich, immer so ein bisschen überlegen, was erreicht man sonst noch damit? Und ich glaube, gar nicht mehr zu produzieren ist halt auch nicht die Lösung. Es muss halt einfach nur weniger sein. Das ist so, finde ich, dann der Hauptansatzpunkt, dass man nicht mehr wie ein oder wie manche Marken halt, keine Ahnung, alle 2 Wochen eine neue Kollektion auf den Markt bringt oder täglich tausende von Teilen neu produziert. Das muss halt nicht mehr sein. Also, warum man nicht wieder einfach zu dem alten klassischen Rhythmus halt zurückgeht, dass man wirklich 2 Kollektionen vielleicht im Sommer, im Jahr hat, eine Frühjahr-Sommer- und eine Herbst-Winter-Kollektion, vielleicht nochmal zwischendurch irgendwie eine extra Limited Edition oder sowas, aber nicht dieses wirklich wöchentlich getaktete Auswechseln des Sortiments. Also, ich glaube, damit würde schon ganz viel geholfen werden. Und dann hättest du deinen Output unten auch wieder, würden trotzdem noch Arbeitsplätze sichern und aber halt diese große Überproduktion einfach vermeiden.
Ja.
Das ist so meine Meinung dazu, genau.
Ja, sehe ich auch so. Also ich meine, und wie gesagt, also der Secondhand-Markt kann halt immer nur funktionieren, wenn es halt oben gute Qualität gibt.
Klar.
Und ja, ich denke, umso besser die Qualität dann ist, die produziert wird, desto besser würde dann halt auch der Secondhand-Markt funktionieren und desto weniger müsste dann auch wiederum produziert werden überhaupt.
Genau.
Ja.
Super, Lennart. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Super gefreut. Auch wieder einiges nochmal wieder dazugelernt. Ich
Ja,
bedanke mich ganz herzlich. Ja.
vielen
Und wünsche dir erstmal jetzt ein schönes Wochenende. Und ja, ich würde mir wünschen, wenn sich da der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin bei euch gleich meldet und ihr da neue Kontakte noch irgendwie zu euren anderen Projekten vielleicht auch noch aufbauen könnt. Und ich denke mal, dann höre ich ja wahrscheinlich mal, was ihr so weiter noch entwickelt habt demnächst.
Ja, cool. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein. Und ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag.
Alles klar, Lennart. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wie gesagt, der Secondhand September steht vor der Tür. Schau doch mal, ob es eventuell besondere Aktionen in deiner Umgebung gibt oder ob du eventuell selbst eine Kleidertauschparty organisierst. Es macht nicht nur unheimlich viel Spaß, dass du mit deinem Kleidungsstück jemand anderem eine Freude machen kannst und es somit länger im Kreislauf bleibt. Es hat außerdem auch noch einen positiven Impact auf die Umwelt. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Hast du Fragen oder auch Anregungen, die mir dabei helfen, den Podcast weiterzuentwickeln und noch interessanter für dich zu gestalten? Dann melde dich sehr gerne bei mir. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf.